Hans-Peter ist noch im Rauschen vom Mikrofon drin.
Guten Abend, liebe Geschwister. Ich glaube, wir sind komplett. Der abgemeldet hat sich der Wilfried für heute. Lasst euch grüßen. Dann wollen wir unsere Bibelstunde beginnen. Wer hat einen Liedervorschlag? Singt eines.
Also ich habe schon fleißig geübt, aber ich fühle mich noch nicht so sicher. Grünes Liederbuch, Lied 24.
Ja, können wir alle zusammen singen, dann tönt's. Wir singen im Frauenfeld. Fröhlich zieh ich meine Straße, her durch dieses Pilgertal, meine Hände nimmer lasse, er beschirmt mich überall. Mag noch Hilder Sturm noch toben, der mich zu vertragen lohnt. Gläubig blicke ich nach oben, mich in Getrost, in Not und Tod. Jesus starb am Kreuzestamme, trug dort alle Sünden Schuld. Ach, wie glüht in heiliger Flamme noch sein Herz voll Lieb und Huld. Drum hab ich mich ihm ergeben, in ihm sich mein Herz erfreut. Ohne ihn könnt ich nicht leben, ich bin frei in Ewigkeit. Heil fand ich in Jesu Wunden, bin von Sünd gewaschen rein. Fried und Ruhe hab ich gefunden, drum kann ich so fröhlich sein. Mag die Welt mich gleich auch hassen, willig trag ich Christi Schmach. Besser werd ich verlassen, folg ich meinem Heiland nach. Willst auch du so glücklich werden, armes Friede, liebes Herz, lass die Träber dieser Ehren, die dir bringen Leid und Schmerz. Jesu nur kann recht beglücken, füllt dein Herz mit Zell und Lust. Will ich laben und erquicken, o so komm an seine Brust.
Ja, Herr Jesus Christus, nicht nur Johannes durfte an deiner Brust sein, sondern alle dürfen kommen zu dir und diese Freude auch haben und diese Geborgenheit. Und so danken wir dir, dass wir auch heute wieder zusammenkommen durften und über dein Wort uns unterreden können. Aber wir dürfen auch für unsere Geschwister einstehen, und für unsere Liebsten bitten und unsere Verwandten, dass sie zu dir kommen können und auch diese Geborgenheit und diesen Frieden erhalten. Amen.
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 Dann wollen wir fortfahren in unserer Wortbetrachtung der Apostelgeschichte. Wir sind das letzte Mal im Kapitel 20 bei Vers 17 angelangt und wollen da weiterfahren. Wenn der Martin nächsten Abschnitt bitte liest und der Andi anschließend dann seine Zusammenfassung.
Apostelgeschichte 20, Vers 17. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Versammlung herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisset, von dem ersten Tage an, da ich nach Asien kam, wie ich die ganze Zeit bei euch gewesen bin, dem Herrn dienend, mit aller Demut und mit Tränen und Versuchungen, welche mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, indem ich sowohl Juden als Griechen bezeugte, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und nun siehe, gebunden in meinem Geiste gehe ich nach Jerusalem, nicht wissend, was mir da selbst begegnen wird, außer dass der Geist, Heilige Geist, mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Bande und Drangsale meiner warten. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, auf dass ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter welchen ich das Reich Gottes predigend umhergegangen bin, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, von den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Ich weiß, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wachet und gedenket, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Worte seiner Gnade, welches vermag aufzuerbauen und ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Ich habe niemandes Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisset das, meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch alles gezeigt, dass man also arbeitend sich der Schwachen annehmen und eingedenk sein müsse der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es entstand aber viel Weinens bei allen. Und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn sehr, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn aber zu dem Schiffe. Bis hierher.
Ja, es folgen nun einige Punkte zum letzten Mal. Es ist eine unruhige Phase, die Paulus in dieser Zeit der Reise hatte. Er stand stets in Gefahr, von den Juden erkannt und getötet zu werden. Deshalb war ein Schiff für seine Reise ungeeignet, denn auf einem solchen wäre er in einer Falle und den Juden vollkommen ausgeliefert gewesen. Nicht nur derjenige, der jemanden zur Bekehrung führt, ist gefährdet, sondern auch derjenige, der sich bekehrt. Vor allem die Juden verstoßen solche, und heute ist es nicht besser. Denn ein Jude, der an den Herrn Jesus glaubt, ist für sie eine Blamage. Paulus musste diejenigen, die sich bekehrt hatten, ermuntern. Das ist notwendig und darf nicht vergessen werden. Paulus hatte auch große Übungen zu bestehen, aber er hatte auch viele, die für ihn einstanden und beteten. Wir sehen daran, dass es notwendig ist, Freunde zu haben, auch in unserer Zeit. Paulus muss für die Versammlung viel leiden, das war aber ihm auch vorausgesagt worden. Doch hat er nebst den Leiden auch überaus viele Privilegien. So war er ins Paradies entrückt worden. Die Reisen von Paulus waren weit und dauerten lang und strapazierten. Zusätzlich verfasste er in dieser Zeit auch viele seiner Briefe. Nicht nur Paulus hatte einen solchen intensiven Auftrag erhalten, sondern auch Mose und viele andere, die die Worte Gottes aufschreiben mussten. Es gibt auch zwei Fälle, in denen die gleichen Worte zweimal aufgeschrieben werden mussten. Siehe unter Jeremia 36, 32 und 2. Mose 34, 1 nach. Oft gleichen sich die Reiserouten, aber die Reisedauer unterscheidet sich sehr. So gab es auch mal einen Schiffsbruch und eine ungewollte Überwinterung. Gaius war zur Zeit Paulus ein Allerweltsname, und so wurden im Neuen Testament vielleicht drei unterschiedliche Männer nach diesem Namen gerufen. Ihre Herkunft deutet an, dass mit Gaius nicht immer die gleiche Person gemeint ist. Der Begriff Brotbrechen meint nicht immer das Gleiche. So ist in Apostelgeschichte 2, 42 von einem Essen die Rede. Im aktuellen Abschnitt schreibt er an die Korinther und unter anderem über das Brotbrechen zum Gedächtnis. Als der junge Mann aus dem Fenster fiel und tot am Boden lag, geriet Paulus nicht in Panik, sondern konnte die anderen beruhigen. Nicht Lärm zu machen bedeutet nicht, dass es wegen dem Tode war, sondern um nüchtern zu handeln oder nüchtern handeln zu können. Paulus Weiterreise zu Fuß dauerte in etwa gleich lang wie die Reisezeit von Lukas mit dem Schiff. Das, weil Paulus den direkten Weg nehmen konnte. Doch er legte einen langen Marsch von ca. 80 km zurück und das nach einer schlaflosen Nacht. Das war's von mir. Es war eine lange Zusammenfassung, aber ich habe noch viel mehr aufgeschrieben. Ihr müsst halt sagen, wenn es zu lang ist oder so. Und vielleicht habt ihr noch Korrekturen oder weitere Punkte.
Ich musste gerade an die Leute, die sich frisch bekehrt haben, denken. Wie ist es uns gegangen? Also im besten Fall ist man ein bisschen komisch angeguckt worden. Ja, gerade wenn man aus christlichen Kreisen kommt, was machst denn du jetzt? Bist du jetzt was Besseres? Das war noch die harmloseste Reaktion. Also keiner hat gejubelt, mit Sicherheit nicht. Wir reden jetzt alles von Unbekehrten. Diejenigen, die bekehrt waren, die haben alles reagiert. Aber das sind ja nicht so viele. Und ich glaube, es gibt auch manchmal Mord und Totschlag.
Noch zu Vers 15, wo wir das letzte Mal noch kurz waren. Da ist der Apostel Paulus nicht auf dem Festland. Also das sind Inseln. Das sind Inseln. Also die eine Insel heißt Chios. Diejenigen, die die Ilias gelesen haben, die wissen, wer dort wohnte. Also Homer kommt von Chios. Und die zweite Insel, die da erwähnt wird, das ist schon interessant, das ist Samos. Und das sind diejenigen, die gut rechnen wissen können, die wissen, wer dort herkommt. Der Herr Pythagoras ist dort geboren. Also das sind nicht einfach so Dörfer. Das sind ganz wichtige Gegenden gewesen. Und dann erst ist er Richtung Festland gegangen. Also zuerst zwei Inseln und dann Richtung Festland. Mile ist in, ich weiß nicht wie viel, 10, 20 Kilometer in der Nähe von Ephesus, so Größenordnung. Also vielleicht sogar etwas mehr, weiß ich nicht genau.
Vor allem ist es schon ein Stück weiter Richtung Süden, also er ist praktisch am Ephesus vorbei. Und Milet hat er quasi zurückgeschickt, dass die ihn dort treffen, damit er nicht wieder zurück nach Ephesus muss zum Abschied und dort verweilen muss. Da hat er also dann, die Leute durften auch ein bisschen was laufen. Und dann kann man sagen, ja, jetzt kommt eigentlich eine ganz interessante Rede von ihm. Es ist fast wie ein Vermächtnis, kommt mir das vor, wenn man das so anhört, wo er dann quasi Rechenschaft ablegt und eben den Leuten klar macht, sie sind jetzt von jetzt an auf sich allein gestellt. Er hat alles gegeben. Er hat sie nicht er hat ihnen wirklich alles gegeben, was notwendig war. Jetzt müssen sie selbst laufen können.
Ja, es war im Prinzip in Bezug auf die Epheser, die jetzt nach Mile kamen, ein Testament, kann man sagen. Ein Testament, denn er sah sie nachher nicht mehr.
Diese Rede, diese Rede geht ja bis Vers 35, ich habe gelesen, von Vers 17 bis 22 redet er von dem, was er gemacht hatte, und dann von Vers 22 bis Vers 27 redet er von der Gegenwart, also Vergangenheit, Gegenwart, und dann ab Vers 28 gibt er dann noch was für die Zukunft mit, was passieren wird in diese Rede zur Aufteilung.
Ja, man kennt auch, man sieht auch daran immer so die Verse 18, 19, 20 und 21 liest, dass er wirklich beispielhaft versucht hat, ein sehr gutes Beispiel zu sein, wie ich gewisset, wie ich die ganze Zeit bei euch gewesen bin, dem Herrn dienend, mit aller Demut und mit Tränen und Versuchungen, wie ich nichts zurückgehalten habe, was nützlich ist. Und daneben die Umkehr zu Gott predigend. Ich habe es jetzt mal ein bisschen paraphrasiert. Das sind so die Punkte. Und später sagt er noch irgendwo, dass er eben auch kein Geld abgeknüpft hat. Steht irgendwo. Aber gut, kommen wir vielleicht noch dazu.
Er erwähnt im Vers 19 mit Tränen und Versuchungen. Und da zeigt er in einem halben Satz das ganze Christenleben. Das Christenleben, das ist gekennzeichnet durch Leiden. Also Christen, denen es noch gut geht, traut denen nichts. Also man kann denen alles zutrauen, aber ich traue denen dann nicht. Christenleben heißt, wie wir das auch im 1. Petrus Kapitel 2 haben, leiden. Leiden, Und wir haben dort dann das Vorbild des Herrn Jesum, Leiden, Leiden und dann Herrlichkeit. Und so sehen wir auch, warum hat er Tränen, warum hat er Versuchungen oder Prüfungen? Er hat es zu tun mit den Korinthern, da konnte er fast nur Tränen haben. Er hat so viel aufgewendet für sie, so viel aufgewendet für sie, und das war das Resultat, ja, wir kennen das aus dem ersten Korintherbrief. Gut, es gibt dann auch noch einen zweiten Korintherbrief. Und dann die Versuchungen oder Prüfungen, die hat er dann mehr von Seiten der Juden gehabt. Die Juden waren ja die ersten Christenverfolger. Gerade hier steht auch.
Ähnlich wie im Vers. Entschuldigung, bitte.
Ja, danke. In Vers 18, ihr wisst von dem ersten Tage an, da ich nach Asien kam, wie ich die ganze Zeit bei euch gewesen bin. Dem Herrn dienet mit aller Demut und mit Tränen und Versuchungen. Also und dazu einen Vers hätte ich da aus 1. Korinther 11, Vers 1. Und da steht, seid meine Nachahmer, gleich wie ich auch Christi, wie auch er ein Nachahmer des Herrn Jesus Christus ist. Und da steht ein schönes Wort eigentlich, finde ich, im Griechischen, im Bibelgriechisch, also für Nachahmer, das heißt Symimetes. Ich muss noch mal schauen, ob das wirklich stimmt. Mimetes eigentlich. Und ich denke, da kann man auch unser Wort Mimik herauslesen, was ich eigentlich ziemlich eindrücklich finde. Also die Mimik des Herrn Jesus dann im Gesicht, eigentlich schon fast sprichwörtlich im Gesicht tragend.
Also nur als Hinweis zu dem, was Hans sagt, die Juden haben in den Evangelien den 32-jährigen Jesus als 50-jährigen eingeschätzt. Und das, denke ich, war wegen seinen Leiden, die er hatte. Er war vollkommen Mensch. Er hat gelitten dafür. Und das hat sich gezeichnet auch in seiner Mimik, in seinem Gesicht.
Vielleicht ein Vers auch nochmal zu seiner Haltung. Das schreibt er aber auch hier an die Korinther. Moment, ich muss erstmal meine Maus finden, so ist es. 2. Korinther 1, Vers 12. 2. Korinther 1, Vers 12. Denn unser Rühmen ist dieses, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unseren Verkehr gehabt haben in der Welt, am meisten aber bei euch. Ich glaube, die Korintherbriefe hat er ja wohl von Ephesus ausgeschrieben, oder aus dieser Zeit zumindest. Ich habe noch einen Vers, auch aus Korinther, aber diesmal dem zweiten Brief. Das ist auch im, ja, ich habe, das andere war auch im zweiten Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 4. Ich könnte mal switchen. 2. Korinther, Kapitel 4. Da hätte ich Vers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum Jesum als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanze der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Mal gucken. bin ich jetzt hier richtig gewesen? Ja, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die Überschwänglichkeit der Kraft Gottes, der Kraft sei Gottes und nicht aus uns.
Ich hätte da noch so eine Frage zu Vers 22, 23, so in diese Passage hinaus, diese Passage betreffend. Und da, ich weiß nicht, wie ich das fragen soll, irgendwie ist das eigentlich, wenn er da nach Jerusalem geht, ist das der Wille Gottes? Wenn wir da lesen, dass er nicht weiß, was ihm begegnen wird, aber er erfährt von Stadt zu Stadt eben diese bevorstehende Drangsale, die ihn erwarten. Also das ist irgendwie diese Voraussicht der Drangsale und trotzdem geht er eigentlich dorthin. Und da habe ich mich nur gefragt, war das überhaupt Gottes Wille, dass er nach Jerusalem ging? Oder kann man das gar nicht sagen von dieser Passage her, also von Vers 22 vielleicht so bis 24. Wie muss ich das richtig einordnen?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, wir hatten das früher schon mal behandelt. Wir müssen vergleichen, der ist ja schon mehrfach, also zumindest einmal vorher schon, aus Jerusalem abgehauen, als er dort intensiv Zeugnis gegeben hat. Damals war es wohl der Wille Gottes, dass er zu den Nationen ginge. Jetzt hat er einen großen Dienst mit 3 Missionsreisen unter den Nationen gemacht und hat sich wohl als Ziel gesetzt, auch in Jerusalem Zeugnis zu geben. Wir hören dann später, dass er sogar noch in Rom Zeugnis geben sollte, durch eine Verheißung Gottes, des Geistes Gottes. Also ich denke mal, dass die Absicht ist, dort Zeugnis zu geben und er weiß, dass dies mit, ja, wie steht es hier? Nachstellungen, Moment, wo steht's, mit Banden und, Moment, ich habe gerade noch nicht ganz gefunden, Bande und Drangsale meiner Wagen, Vers 23, das weiß er, aber das, er möchte es trotzdem machen, weil ihn das drängt irgendwie, weil er die innere Notwendigkeit sieht, dies zu tun. Das wäre jetzt meine Vorstellung, auch, wir kennen ja auch schon die spätere Geschichte von Apostelgeschichte, es war klar, dass er dort verhaftet würde oder dass er in Bande käme, aber er wollte trotzdem dieses Zeugnis geben. Und es hat ja auch dann, wenn man die Geschichte liest, bis nach Rom auch funktioniert.
Es ist auch schön, wenn wir den Römerbrief, Kapitel 8, dazu verstehen. Es ist nicht so, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, uns jetzt sagt, zum Beispiel Martin und mir, wir gehen jetzt, verlassen die Bibelstunde, wir gehen draußen, wir machen jetzt Plakat verteilen auf der Straße. Wäre ja auch nicht schlecht, oder? Dass wir statt Bibelstunde gehen wir Plakate verteilen. Das ist sicher nicht so, dass der Geist Gottes uns dazu auffordern würde, jetzt. Aber wenn wir jetzt die Entscheidung hätten, wir gehen jetzt Traktate verteilen, dann bin ich überzeugt, wäre der Heilige Geist auch dabei. Und so auch bei den Wegen des Apostel Paulus. Er nahm sich etwas vor in seinem Geist, und manchmal hat der Heilige Geist das dann, möchte ich sagen, wirklich abgesegnet und gefördert. Und manchmal hat er gesagt, kehr wieder um. Kehr wieder um. Aber trotzdem steht nicht, dass der Apostel Paulus einen Fehler gemacht hat. Auch wir, wenn wir einen Weg einschlagen, es ist nicht so, dass Gott uns jetzt voraussagt, was wir morgen zu tun haben. Wir haben einen persönlichen Geist und den unterstützt der Heilige Geist. Und es ist nicht umgekehrt. Es ist nicht der Heilige Geist, der meinen Geist führt. Nein, wir haben eine Identität. Gott akzeptiert das und er kann es führen, leiten und segnen. Also man muss nicht denken, dass Gott alles vorausbestimmt hat in unserem Leben. Aber dass er alles weiß, übrigens ist ein Mikrofon offen, dass er alles weiß, dass er alles voraus weiß, das ist sonnenklar.
Ich habe mein Mikrofon offen, weil ich rechtzeitig aufmachen muss. Das dauert viel zu lange, sonst. Ich erinnere mich an Psalm 37. Da steht drin, im Psalm 37, dass Gott den Weg eines Menschen segnet, wenn er ihm gefällt. Ja, er bestimmt ihn nicht vor, sondern sagt, ich segne diesen Weg, wenn er mir gefällt. Und das Gleiche können wir auch jetzt auf Paulus anwenden, sicherlich.
Kannst du auch noch den Vers sagen? Bitte. Ich glaube, ich habe ihn schon. Psalm 37, Vers 23. Von Jehova werden befestigt des Mannes Schritte und an seinem Wege hat er wohlgefallen. War das der, den du gemeint hast?
Egal. Einen wichtigen Satz habe ich in meinem Leben mal gehört, dass es zu keinem Lehrpunkt in der Bibel nicht auch eine Gegenwahrheit gibt. Und ich bin überzeugt, man könnte auch zu dem, was wir jetzt darüber, über die persönlichen Entscheid des menschlichen Geistes und dem, was wir im Psalm 37 sehen, dass Gott das segnet, auch andere sehen, nämlich, dass Gott mal bewusst eingreift und jemandem sagt, geh dort und dorthin. Nehmen wir nur Abraham, Uri Chaldäa. Und Gott hat die Umstände gesehen vom Abraham und er hat ihm gesagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also dass der Abraham, der wusste gar nicht, wo er hinging, er wusste das nicht. Aber Gott hat es ihm gezeigt. Also es gibt immer Wahrheit und eigentlich immer auch eine Gegenwahrheit.
Ich wollte noch zu Vers 20 was sagen, noch 20 und 21. Ja, er hat ja, was er alles gemacht hat hier in der Vergangenheit, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, indem ich sowohl Juden als Griechen bezeugte, die Buße zu Gott, eben die Umkehr, oder die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, oder? Das sind doch die zwei Hauptpunkte, Umkehr, Buße, Umkehr, eben und den Glauben an den Herrn Jesus Christus, oder? Das ist doch das Wichtigste, die Hauptpunkte, eben Umkehr. Eben gerade heute habe ich Traktate verteilt. Und dann in einem Dorf habe ich so einen Vers gelesen von einem Christlichen an den Plakaten. Es hat so christliche Plakate, oder, von der Agentur C. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Und dort ist gestanden, der Herr segne und behüte dich. Eben irgendein Vers aus, glaube ich, 4. Mose 6, oder? Aber würde heißen, Jehova segne dich, eben einfach so das ist natürlich nicht das Evangelium, oder? Eben solche Verse und dann interessanterweise im nächsten Dorf habe ich nochmal ein Plakat gesehen von diesen und dort hat es dann geheißen, vertraue auf Gott, vertraue auf Gott. Das ist vielleicht schon gut, wenn du das Gläubigen sagst, aber es ist ja nicht gerade das Evangelium, oder? Manchmal haben sie auch sehr gute Verse natürlich, das Johannes 3, Vers 16 zum Beispiel, aber eben das sind so Sätze, ja, da weiß ich, was man dann darunter, eben bekehrt man sich vielleicht nicht gerade. Oder?
Es gibt einen ähnlichen Vers in den Lehrbriefen, da wird auch genau spezifiziert, wann wir predigen sollen und wann nicht. Ich lese ihn mal vor. 2. Timotheus 4,2. Predige das Wort, und jetzt kommt's, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit. Ihr seht, es gibt keine es gilt eigentlich immer, ja. Also wir sollen das immer tun. Überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Ich denke, das ist eine gute Sache. Sollte uns, immer wenn es passt, sollten wir es tun. Ob es uns gelegen ist oder nicht.
Noch etwas wegen dem Weg. Ich habe neulich wieder mal Jona gehabt als Bibelabschnitt. Und das ist dort ja eindrücklich. Oder er war ja auf dem falschen Weg. Und da hat ja Gott direkt eingegriffen. Und wir haben ja auch über den Paulus noch vom letzten Mal gehört. Er war ja im Paradies. Oder wir können es erahnen, dass es sich da um Paulus handelte. Und ich dachte nur so bei Jona, er war ja gestorben. Und ich weiß nicht, war er im Schoß Abrahams? Also der hatte ja da auch solche Erfahrungen gehabt. Und da hat mich noch beeindruckt, dass er, obwohl er ein solches Wissen hatte um den Tod, den auch erlebt hatte, diese 3 Tage, dass er dann in Ninive trotzdem eifersüchtig war und irgendwie diese Menschen, er hatte viel besser noch evangelisieren müssen, weil er ja diese Erfahrung mit dem Tod gemacht hat, was es bedeutet, wenn man stirbt und nicht umgekehrt ist. Das ging mir so durch den Kopf, dass er da ja ganz eine persönliche Erfahrung gemacht hat und wie eigentlich gar nicht so stark auf das reagiert hatte in Ninive, dass er seinen Groll ihnen gegenüber behielt. Also das hat mich noch da, in diese Sache, es ist mir jetzt wieder in den Sinn gekommen, wegen dem Weg und der Jona, der eben zurechtgewiesen wurde.
Dann haben wir im Vers 22 noch eine Verdeutlichung. Und nun siehe, gebunden in meinem Geiste, könnte man auch noch drüber nachdenken, gehe ich nach Jerusalem, nicht wissend, was mir da selbst begegnen wird. Und es war ja nicht, er war jetzt nicht direkt den Weg nach Jerusalem, er wollte vorher sowieso noch nach Jerusalem. Nach Jerusalem, nicht wissend, was mir dort begehen wird. Er wollte, ja, es steht oben im Vers 16, am Pfingsten dort sein. Am Pfingsten dort sein. Und er war immer noch, und das ist auch nicht verboten, dieses Pfingstfest irgendwie zu feiern. Das ist ja gar nicht verboten. Vor allem nicht, wenn man Jude war. Aber man sieht, er sah schon, was genau läuft. Da hat ihn Gott im Unklaren lassen. Er wusste es nicht. Es ist nicht so, dass der Apostel Paulus alles vorauswusste, was jetzt geschehen würde. Der Apostel Paulus, auch wenn er Apostel war oder der Apostel, er musste im Glauben leben. Und das heißt, er weiß nicht, was heute Abend ist.
Ich habe nochmal so nachgedacht über das, was er sich vorgenommen hat oder was auch wir uns vornehmen können. Ich meine, im Grunde können wir mal durch die Briefe schauen, was der Wille Gottes ist. Und ein gutes Beispiel ist ja die Stelle in 2. Korinther 5, Vers 20, wo wir aufgefordert sind, Gesandter Christi zu sein. Und ich denke, alles, was wir machen in diesem Sinne, guter Gesandter zu sein, ist schon mal Wille Gottes. Im Detail kann sein, dass Türen sich öffnen und schließen. Aber wenn wir daran denken, wenn wir das umsetzen, ich denke mal zum Beispiel, Martin hat heute Plakate verteilt. Das ist mit Sicherheit auch so ein gutes Beispiel dafür, eben seinen Dienst, den er macht, um eben den Willen Gottes durchzuführen. Andere machen wieder ein bisschen was anderes. Und ja, da gibt es manchmal persönliche Führungen, aber muss nicht sein. Es ist ja, man hat ja schon Freiheit, das zu tun, was man möchte, in diesem Rahmen.
Es ist ja auch der Wille Gottes, dass ich für mein Brot arbeite. Und in diesem Sinne war ich auch heute einmal mehr arbeiten. Und ich weiß auch nicht, was mich da vielleicht in geistlicher Hinsicht begegnet oder nicht. Oft nichts Spezielles, aber man geht trotzdem und geht dieser Arbeit nach. Also muss dann auch immer aufpassen, ist vielleicht bei jüngeren Bekehrten noch eher so, dass sie dann in großen Euphorie, in Anführungszeichen, vielleicht meinen, ja, jetzt werde ich Missionar dann irgendwann oder gehe dorthin oder ich muss unbedingt das machen. Natürlich, das können sie, das ist auch ganz individuell und je nach Möglichkeiten, aber sage ich jetzt mal, im durchschnittlichen Alltag wird es bei den meisten sein, dass sie halt ihr Tagewerk begehen und dabei dann sicher auch oder um eine Woche, einen Tag etwas einplanen können, wie es dann auch immer kommt.
Ich sage immer, das Missionsfeld ist überall, gerade vor der Haustür oder sogar vielleicht in der Familie.
Wir sehen, da gab es ja immer noch Propheten. Die Bibel war noch nicht vollständig geschrieben. Darum gab es noch Propheten, die dem Apostel Paulus auf dem Weg Dinge sagten. Sie warnten ihn, nach Jerusalem zu gehen. Wir sehen ja dann erst zwei Kapitel, vier Kapitel später, warum er effektiv nach Jerusalem wollte. Aber er wollte unbedingt nach Jerusalem, steht in Kapitel 24. Aber auf dem Weg dazu wurde er gewarnt. Und dazu brauchte Gott durch den Heiligen Geist Propheten.
Also er wusste selbst, wie wir das in Vers 23 lesen, dass Bande und Drangsale sein erwarteten. Ein Agabus hat ihn gewarnt. Und ich glaube, die Töchter von Philippus waren auch noch dabei. Da kommen wir aber noch dazu. Also, und er hat sich nicht abschrecken lassen. Und letztendlich haben auch seine Begleiter akzeptiert, dass er dahin gehen wollte. Und da wurde natürlich auch wahrscheinlich viel geredet und sie wollten ihn davon abbringen, könnte ich mir vorstellen, als solche Vorhersagen kamen. Und da hat er gesagt, nee, ich will doch auf jeden Fall gehen.
Also er wollte auf jeden Fall nicht in den Ruhestand treten, sondern er wollte seinen Lauf für den Herrn Jesum vollenden. Und auf diesem Lauf hat er ja, da sieht man ab Kapitel 19 bis Kapitel 24, ja dann die Gaben gesammelt, die er unbedingt in Jerusalem persönlich weitergeben wollte. Das war sein Hauptziel. Mit Zwischenbemerkung, er möchte im Pfingsten dort sein, aber er war dann noch nicht im Pfingsten dort. Aber das war so. Er hat so ein Herz für die in Jerusalem gehabt, dass er gesammelt hat für sie, gesammelt hat, um dann Geld zu bringen.
Die alttestamentlichen Propheten, es war nicht genau so, sie hatten ja nicht den Geist so wie Paulus, oder? Sie hatten den Auftrag, zum Beispiel Jeremia, Hesekiel, was sie alles tun mussten, oder? Das ist, und wenn sie es nicht getan hätten, wäre Gericht gekommen. Das gab es auch bei Propheten, die nicht genau gehorchten, kam über die Propheten das Gericht. Aber eben hier ist eben voller Heiligen Geist, er kann selber eben, der Geist zeugt mit unserem Geist mit, eben das machen, oder? Und er hat sich natürlich voll hingegeben hier, oder? In Vers 24, aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben, oder? Er will das, oder? Leben als teuer für mich selbst, auf das ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, oder vollende. Und er hat dann ja dann im 2. Timotheus 4, Vers 7, habe ich das aufgeschrieben, 2. Timotheus 4, Vers 7, dort den Lauf vollendet, oder? Steht dann. Und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Er hat den Lauf wirklich, kann man sagen, vollendet, oder?
Der Apostel Paulus hatte ganz allgemein gesagt natürlich auch sehr viel für die Juden übrig, für sein eigenes Volk. Das kann man natürlich auch dann im Römerbrief nachlesen, in den Versen 1 bis 5. Und ja, das gipfelt dann fast schon im Vers 3 in der Aussage, denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christus entfernt zu sein für meine Brüder und so weiter. Also das ist ein ganz heftiger Satz ist das. Das sage ich nur, weil vorhin der Hans-Peter auch gesagt hat, er wollte für die Gläubigen in Jerusalem, also wollte unbedingt nach Jerusalem kommen. Also ihr wisst schon, wie das gemeint ist.
Und hier steht ja auch, ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben. Wir hatten ja vorhin schon andeutungsweise Römer 8 gesagt bekommen. Ich lese mal ein paar Verse vor aus Römer 8. Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesus ist, unserem Herrn.
Jetzt, wenn er da nach Jerusalem geht, das muss ja noch vor dieser Zerstörung Jerusalems gewesen sein. Und da ist ja noch nicht, der Hebräerbrief ist vermutlich hier auch noch nicht geschrieben worden. Konnte das sein, dass das so vielleicht erst nachher passiert, aber noch nicht, dass das in diesem Abschnitt, wo wir jetzt uns befinden, dass es da noch keinen Hebräerbrief gab. Und man merkte ein bisschen, von wem er verfasst wurde, obwohl kein Autor genannt wird, aber wir vermuten ja, es ist Paulus, der ihn geschrieben hat. Und eben zu dieser Zeit vermutlich noch nicht, oder wie muss ich das einschätzen?
Also der Autor war der Heilige Geist. Das ist schon mal die erste Sache. Und derjenige, der das geschrieben hat, da glaube ich jetzt nicht, dass das handschriftlich Paulus war, denn der hat fast nichts selber geschrieben. Aber es kam durch ihn zustande, da bin ich wiederum überzeugt. Aber es war ein Schreiber, der das mechanisch geschrieben hat. Und dann muss man auch sehen, wir sind ungefähr hier jetzt 16, sage jetzt mal, Jahre vor der Zerstörung von Jerusalems, hier in Apostelgeschichte 20. Aber müsstest du nochmals genau ausrechnen, wenn man es überhaupt kann. Aber ungefähr, ja, nicht 20 Jahre, aber mehr wie 10 Jahre. Aber das sicher vor der Zerstörung von Jerusalems. Ich wollte noch einen Gedanken sagen zu dem, was wir oben finden im Vers 23. Außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Bande und Drangsaler meiner warteten. Die volle Einsicht über das, was geschehen würde, hatte er da aber noch nicht. Aber der Heilige Geist hat ihm bezeugt, dass etwas laufen wird. Es brauchte dann einen Propheten, der ihm sagte, du wirst von den Juden in die Hände der Nationen überliefert. Und das ist nämlich das Programm Gottes gewesen, schon in Apostelgeschichte 9, glaube ich. Das ist das Programm Gottes bei Paulus gewesen, von den Juden den Nationen überliefert. Und genau das hat dann im Kapitel, wo wir jetzt sind, der Agabus gesagt. Du wirst von den Juden den Nationen überliefert. Vielleicht noch ein Gedanke zum Römerbrief. Im Römerbrief, also ein Gedanke, einen Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 15. In Kapitel 15, da sehen wir Hintergründe über das, was wir jetzt da in Apostelgeschichte 20 finden. Ich lese Römer 15, Vers 30. Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus, und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten. Da sieht man, was Gebet ist. Ja, wer kein Kämpfer ist, der betet auch nicht. Mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, auf dass ich von den Ungläubigen in Judäa errettet werde. Der Apostel Paulus hat da schon erlebt, was auch in der Drangsalszeit wird sein, das Gros der Israeliten sind Ungläubige. Auch in 1. Korinther 14 sagt der Apostel Paulus, die Juden sind Ungläubige. Die Ungläubigen in 1. Korinther 14 und in Römer 15 sind Juden. Und dann geht es weiter. Von den Ungläubigen in Judäa errettet werden und meinen Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, auf dass ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu ihnen komme. Der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20 bis 24, der ist nicht mit Murks nach Jerusalem, sondern in Römer 15 steht mit Freuden. Also diese äußeren Leiden, die waren nichts Schönes, aber er hatte Freude im Herzen.
das Gegensatz von dem, was man heute Amüsement nennt, Fun, cool. Die wahre Freude, die kannst du auch in Leiden zeigen oder Drangsalen. Das ist ein Geschenk Gottes, würde ich sagen. Genauso wie der Friede, den Gott gibt, ist auch die Freude in schwierigen Zeiten Geschenk Gottes.
Darum heißt es auch, alle Zeit. Das heißt nicht in schönen Zeiten, sondern alle Zeit. Hier sehen wir auch, was die frohe Botschaft, das Evangelium, beinhaltet in einem ganz einfachen Halbsatz. Das Evangelium jetzt in der Gnadenzeit bedeutet, dass Gott jetzt Gnade offenbart. Das sehen wir schon in Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 15, 16, 17, so. Im Herrn Jesum Christum ist uns nicht Mose geoffenbart worden, sondern die Gnade. Das ist der Unterschied in Johannes Evangelium Kapitel 1. Nicht Mose, Gnade wurde uns geoffenbart. Und das ist das, was wir den Menschen sagen können. Lieber Max, lieber Moritz, du bist verloren. Du kommst, wenn du so bleibst, in die ewige Hölle. Aber Gott hat Gnade geoffenbart. Du musst gar nichts tun. Gar nichts bezahlen. Du musst keine Buße bezahlen. Du musst umkehren im Glauben. Du musst deine Sünde erkennen und bekennen. Und dann wird dir die Gnade in und durch Christus geoffenbart.
In Römer 1 steht das ja auch. Eben, das ist einfach das Römer 1, Vers 2. Abgesondert zum Evangelium Gottes ist der Paulus und dann Vers 9 auch noch. Denn Gott ist mein Zeuge, welchen ich diene in meinem Geiste, in dem Evangelium seines Sohnes. Oder? Es ist das Evangelium der Gnade. Und im Vers 15 am Schluss auch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Und Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Oder das ist auch der Römerbrief. Ja.
Ja, diese Gnade ist extrem wichtig. Wir müssen einfach jeden Brief mal anschauen, den Anfang, den Gruß. Da finden wir doch fast immer, oder ich will sagen oft, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das war jetzt der 2. Korintherbrief. 1. Korintherbrief genauso. Und so können wir durch die ganzen Lehrbriefe durchgehen. Gnade und Friede. Immer Gnade zuerst und dann der Friede. Und ich denke mal, das ist auch die richtige Reihenfolge, die richtige Priorität. Der Friede kommt auch durch die Gnade Gottes eben, die wir da schon gerade so ausführlich erwähnt gehört haben.
Ich möchte da auch einen Vers beisteuern, wenn ich darf. Hebräer 13, lese da zwei Verse. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen, von welchen keinen Nutzen hatten, die darin wandelten. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Dann zu diesem Abschnitt, den wir lesen, in Apostelgeschichte 20. Der Paulus erzählt erstmal von dem, wie er da gewirkt hat in Ephesus, Verse 18 bis 21. Dann 22, 27 beschreibt er seinen jetzigen Zustand, wie es ihm geht. Und da ist ja das auch, wie wir besprochen haben, einiges von Ungewissheit gekennzeichnet, was ihn da erwartet in Jerusalem oder in Zukunft. wusste nicht mal den richtigen, ja, den nächsten Schritt. Dann wendet er sich an die Ältesten, das ist ja quasi so eine Art Predigt von ihm, und ja, ermahnt sie, wachsam zu sein. Und was so förmlich mir da so wie ins Auge springt, das ist der Vers 29. Einerseits Ungewissheit, und dann sagt er 29, ich weiß, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Das weiß er ganz genau. Hier spricht er wie in apostolischer Autorität. Und das ist auch irgendwo nicht ein Widerspruch. Ungewissheit in Bezug auf das Kommende, aber dann so lehrmäßig und dann das Wort zu den Ältesten, da weiß er es und warnt sie. Und wir wissen, das ist auch alles so eingetroffen, wie Paulus da die Ältesten ermahnt hat. Ist mir so aufgefallen, ja, einerseits so Unsicherheit oder nicht wissend und das andere weiß er aber ganz genau.
Gibt halt in der Prophetie damals unterschiedliche Erscheinungsformen. Einerseits Wortprophetie, das ist das, was der Apostel Paulus und andere geschrieben haben. Aber dann sehen wir in Epheser 3, dass es noch andere gab, außer dem Apostel Paulus, die dasselbe verkündigt haben. Es war nicht nur der Apostel Paulus, auch andere waren als Propheten und haben das Geheimnis der Versammlung verkündigt. Nicht nur der Apostel Paulus, steht in Epheser 3. Also die haben Wort Gottes prophezeit, gelehrt, verkündigt, bezeugt, gepredigt und so weiter. Und dann eben das, was jetzt Valentin gesagt hat, wo er etwas ganz Praktisches vorausgesehen hat oder voraussehen musste. Und das hat er nicht aus seinem Geist heraus, sondern das hat der Heilige Geist ihm prophezeit, was geschehen würde mit den Ephesern, dass aus ihnen selber Wölfe kommen würde, die der Herde nicht schonen. Und die ersten Anzeichen, die waren sehr schnell da. Und im Prinzip schon dann in Offenbarung Kapitel 1, im ersten, Kapitel 2, im ersten Sendschreiben, wurde es schon langsam klar.
Ich darf mal zum Vers 26 und 27 springen, wenn es recht ist. Da lesen wir ja, deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Die Frage ist, an was oder an wen erinnert uns das? Ich will es beantworten. Hesekiel, sein Wächter. Das finden wir in Kapitel 3 von Hesekiel und in Kapitel 33. Ich will das nicht ganz vorlesen. Vielleicht die Stelle hier. 33, Vers 7. Du nun, Menschensohn, ich habe dich dem Hause Israel zum Wächter gesetzt. Du sollst das Wort aus meinem Munde hören und sie von meinetwegen warnen. Wenn ich zu dem Gesetzlosen spreche, Gesetzloser, du sollst gewisslich sterben, und du redest nicht, um den Gesetzlosen vor seinem Wege zu warnen, so wird er, der Gesetzlose, wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gesetzlosen von seinem Wege warnst, damit er von demselben umkehre, der von seinem Wege nicht umkehrt, so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben. Du hast aber deine Seele errettet. Und ich denke, ich glaube, darauf bezieht sich der Apostel Paulus in dem Vers. Ob er jetzt dran gedacht hat, weiß ich nicht, aber man kann ihn zitieren, weil es einfach passt. Es ist ein allgemeines Prinzip. Deswegen sind wir auch Gesandte Christi und tun das uns Mögliche, die Leute zu warnen.
Dann haben wir viele praktische Belehrungen auch hier. Also bei den Ephesern war es so, das ist heute genau noch so, da gab es solche Brüder, die den Dienst hatten als Aufseher. Wenn wir jetzt nicht Deutsch reden würden, würden wir von Bischöfen reden, aber wir reden ja Deutsch, aber das waren Bischöfe. Jetzt, wenn man so möchte, die waren dazu da und die wurden nicht vom Apostel Paulus eingesetzt. Wenn er etwas eingesetzt hat, war das etwas ganz Spezielles, aber hier sehen wir nicht vom Apostel Paulus, sondern vom Heiligen Geist. Das machte er damals, macht er heute. Und das sind diejenigen, die dann den Auftrag haben und den auch ausüben und die anderen sehen, dass sie helfen, im Wort Gottes zu wachsen. Helfen, im Wort Gottes zu wachsen. Und dann im Vers 28, in der Mitte, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten. Wir sehen also die Gläubigen, die Erretteten, die Versammlung, die Herausgerufenen werden jetzt verglichen mit etwas, das kann man auch heute noch machen, mit einer Herde. Kann man heute noch machen, auch wenn wir jetzt nicht mehr so die Viehhirten sind. Aber wir verstehen sofort, um was es geht, was Schafe brauchen. Das A und O bei Schafen ist Essen oder gute Nahrung. Und Schutz vor Wölfen. Und das ist wichtig, dass man auch warnt vor Wölfen. Und wir haben heute nicht weniger Wölfe wie damals, könnt ihr sicher sein. Ich will auch nicht sagen, dass wir mehr Wölfe haben, aber die Wölfe sind einfach da. Und dazu sind die Aufseher da, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen, schwieriger Satz, aber das meint nichts anderes wie durch den Opfertod des Herrn Jesu Christum. Die Erretteten sind gerettet durch das Blut Christi.
Kann man sagen, dass diese hier eben Aufseher und Hirten jetzt Menschengaben eigentlich sind, wie Epheser 4, eben am Anfang, der Heilige Geist hat das eingesetzt, oder? Kann man das so, und heute ist es wieder ein bisschen anders, oder?
Wenn ich vergleiche die Verse 29 und 30, da wird es von zwei verschiedenen Gruppen genannt, die ein Problem darstellen. Die Wölfe scheinen von draußen hereinzukommen. Dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden. Und dann lesen wir im Vers 30, und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Es macht schon, also glaube ich, einen Unterschied. Die einen kommen von draußen rein, die anderen outen sich irgendwie, so um es mal nach modern zu sagen, um ihre eigene Grüppchen zu bilden und ihre Sonderlehren zu machen. Also bei den Wölfen ist mir völlig klar, die können nicht bekehrt sein. Das würde ich jetzt mal einfach so sagen. Vielleicht stimmt dem ja nicht zu. Bei denen aus der eigenen Reihen aufstehen, ist das nicht unbedingt so. Ist mir vorhin durch den Kopf gegangen. Was meint ihr dazu?
Letztendlich ist es immer Gott, der weiß, ob jemand sich mal bekehrt hat. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn jemand sich bekehrt hat, er auch eine falsche Lehre haben kann. Aber bekehrt ist bekehrt, oder? Bekehrt ist bekehrt. Und ich würde persönlich sagen, ich kenne viele Bekehrte, vor denen ich nur warnen kann. Aber bekehrt sind sie trotzdem. Aber warnen muss man. Wenn man nur denkt, jetzt kommt irgendein Bekehrter und sagt, ihr müsst am Sonntag 100 Franken spenden für Ukraine oder Israel. Nein, wir müssen gar nichts. Und wenn man so etwas bringt und sagt, man muss, sonst ist man kein rechter Christ, dann hätten wir ein massives Problem damit. Massives Problem. Das ist nur ein schwaches Beispiel, ist mir schon klar.
Ein Baptistenältester hat gesagt, die Leute müssen selbstverständlich mindestens den Zehnten bezahlen.
Auch da muss man auch sagen, wenn jetzt jemand die Zehntenlehre hat, da kann er ein Christ sein oder einer, der unter Gesetz ist. Je nachdem, wenn er sagt, wenn ihr den Zehnten nicht haltet, dann könnt ihr nicht errettet sein, dann ist er es nicht. Aber wenn er sagt, man muss den Zehnten halten, weil er das übernommen hat, vieles hat man ja einfach übernommen, ohne im Wort Gottes zu untersuchen, ob sich das auch also verhält in unserer Haushaltung. Denn unsere Haushaltung lehrt natürlich keinen Zehnten, sondern wie viel? 100%. Wir geben alles, das ganze Leben. Und wenn wir das Mittagessen kaufen, ist es auch für Gott.
Jetzt nochmal kurz zu den Wölfen. Da hatte ich ja vorhin die These aufgestellt, dass die von draußen reinkommen, also nicht Bekehrte sind. Kann man das so sagen oder gibt es auch da Möglichkeiten, dass ein Bekehrter sich als Wolf erweist und doch gerettet ist?
Ich glaube auch da, letztendlich können wir das nicht hundertprozentig entscheiden. Aber ich würde nie einem Wolf sagen, ah, du bist ein Pudel. Da würde ich nie einem Wolf sagen, nie. Ein Wolf ist ein Wolf, da würde ich dem sagen. Aber letztendlich kann ich seine Genetik nicht erkennen. Und wenn jemand unter Christen sich als Wolf verhält, dann muss ich nicht glauben, dass er ein Christ ist. Ich muss nicht alles glauben. Der Herr kennt, die sein sind. Wir stehen ab von der Ungerechtigkeit, der käme bei uns nicht durch die Kellertür.
Vielleicht ein Vers dazu aus 2. Petrus Kapitel 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, wie auch unter euch, falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten eben einführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Natürlich und so weiter. Oder eben nicht Propheten, falsche gibt es heute, kann man sagen, eben falsche Lehrer, oder? Aber an ihren Früchten wird man sie ja dann erkennen oder und eben keine Gemeinschaft haben, oder mal erstens.
Ich habe noch einen Vers beizusteuern, und zwar, wir gucken Offenbarung 2, Vers 2, Sendschreiben an Ephesus. An Ephesus, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden.
Es zeigt einfach unsere Notwendigkeit, Christen müssen richten. Ein Christ, der nicht richtet, ist gar nicht wiedergeboren. Und diejenigen, die dann den Vers aus der Bergpredigt vom Herrn Jesus kommen, das sind sowieso keine Christen. Christen müssen richten, steht etwa 20 Mal in den Lehrbriefen. Also Krino, urteilen, prüfen, verurteilen. Zum Beispiel das, was jetzt gerade Valentin vorgelesen hat aus Offenbarung 2,2. Wenn wir jetzt irgendwo einem Neuapostolen sagen, du bist ein falscher 50er, dann werdet ihr sicher sein, dass 98% im Internet sagen, du richtest. Ich sage, ja, stimmt, ich richte. Wir müssen richten. Wer nicht richtet, ist kein Christ. Punkt. Hat der Apostel Paulus gerichtet? Ja. Hat er einen Apostel gerichtet? Ja. Wen hat er gerichtet? Petrus. Also Apostel müssten sogar Apostel richten. Und zwar nicht mit sanften Worten. Und er hat es nicht versteckt gemacht. Man kann es heute noch nachlesen, Galater 1 und 2. Er hat sogar zwei gerichtet, den Jakobus auch. Den Jakobus auch in Galater 2. Und das nur so nebenbei. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Dienst des Apostel Paulus. Und er wollte, dass die sich wiederherstellen. Und das haben die getan. Beide. Beide. Wenn er klein beigegeben wäre, wäre der Apostel Paulus mitschuldig gewesen. Steht in 3. Mose 5, Vers 1 bis 4. Wer nicht richtet, macht sich schuldig. 3. Mose 5, Vers 1 bis 4. Wir müssen richten. Wir müssen urteilen. Und so wie das der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20 hier in Ephesus klar vorausgesagt hat, sind wir so dankbar. Ja.
Ich erinnere an 5. Mose 13. Da geht es ja darum, dass sogar Leute was richtig vorhersagen können und trotzdem eine falsche Lehre bringen. Und da muss selbst der Bruder, der beste Freund, muss den quasi richten. Damals mit Steinigen müssen wir heute so nicht. Diese beiden Verse da mit den Wölfen und den Männern oder auch was der Martin vorgelesen hat aus 2. Petrus, zeigt uns einfach, dass wir eben immer wieder beurteilen müssen. Wir wissen nicht, wir kennen die Herzen nicht, wir kennen nur das, was gelehrt wird, was gesagt wird, was getan wird. Zum Beispiel, wenn man sieht, dass da Ausschweifungen sind, dass da zum finanziellen Vorteil Geld genommen wird, aber nicht zum Wohle der Menschen. Solche Dinge, das sind Kriterien, die wir dann sehen können und anhand deren wir die Leute auch beurteilen können oder wenn es die Lehre abweicht von dem, was in der Wort Gottes steht. Und ich habe heute Morgen beim Putzen zufälligerweise einen Vortrag gehört, das war eigentlich ein Film mit vielen Wortbeiträgen, wo es darum geht, diese ganzen letzten 20 Jahre der Emergent Church, Contemplative Church, was da alles, Giga Church oder Mega Church, was sich da alles entwickelt hat, dass die einfach nicht solide sind und da das Wort Gottes einfach weglassen und ja, auf Einheit und sonst was machen und auf soziales Evangelium. Das habe ich aber schon lange genug geredet.
Noch einen Gedanken zum Vers 32. Im Vers 32, da steht Folgendes. Und nun befehle ich euch Gott und dem Worte seiner Gnade. Und das ist ganz wichtig. Der Apostel Paulus empfiehlt uns nicht einer Institution. Also, oder einer Person. Der und der, der wird dir helfen. Nein, wir haben selber Verantwortung. Wir sind verbunden mit dem Wort Gottes und der Gnade Gottes. Das ist unsere Verantwortung. Noch etwas, Martin hat gelesen aus dem Petrusbrief von wegen Sekten. Das Wort Sekte ist ein blödes Wort, sage ich immer gern. Sollte man gar nicht verwenden. Man sollte es auf Deutsch bringen, Parteiungen. Aber die Parteiungen im Petrusbrief sind nicht dasselbe wie im 1. Korintherbrief. Selbe Wort, völlig andere Bedeutung. Im 1. Korintherbrief sind die Gläubigen, einer Parteiung angehörend. Negativ. Aber Gläubige. Es waren Gläubige. Die Sektierer, Heretiker einer Parteiung angehörten. Bei Petrus sind Sektierer eine ganz andere Qualität. Das sind gar keine Christen. Und darum das Wort Parteiung oder Häresis muss man auch wieder unterschiedlich sehen, je nach dem weiteren Textzusammenhang. Also man kann nicht sagen, oh, das ist ein Sektierer, kommt in die Hölle. Kann sein, muss nicht.
Und wir richten ja für das praktische Gemeinschaftsleben. Ich kann doch niemanden richten in die Hölle oder in den Himmel. Das kann ja nicht mal Gott. Er beurteilt es natürlich und dann sagt er, du, und das wissen wir ja voraus, du kommst in die Hölle, weil du nicht geglaubt hast, und du kommst in den Himmel, weil du geglaubt hast, auf der Grundlage des Werk des Herrn. Und das verstehen halt viele einfach nicht. Die hätten einfach am liebsten so ein Wischiwaschi-Christentum, da alle miteinander, wir sind alle lieb und so. Ich weiß nicht, einfach alles, ein Riesendurcheinander. Und mit solchen Leuten da ein-, zweimal sagen und dann muss man gehen, sonst kommt nur der Blutdruck. Das bringt es nicht. Fahren wir das nächste Mal bei Vers 32. Fahren wir Kapitel 20, 32 fort, wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Ja, Jesus, wir danken dir nochmals von ganzem Herzen und dass wir jetzt dein vollkommenes Wort haben. Du bist das Wort und du bist gekommen und ist auch alles geschrieben und wir können uns an dem orientieren und lesen, dass wir nicht in falsche Gedanken kommen. Ja, und wir sind dazu da, dich zu ehren und können immer noch die frohe Botschaft, das Evangelium von dir sagen, von deiner wunderbaren Rettung, und bitten für die Menschen, ja, wirklich, dass sie noch umkehren können, solange es nicht zu spät ist. Darum preisen wir dich, Herr Jesus, für alles, auch für alle Geschwister nochmals anbefehlen, auch die älter sind und schwach, gebrechlich, dir anbefehlen. Wir loben, erheben dich, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Amen. Dann wünschen wir allen Geschwistern eine gute Nacht, noch eine gute Woche. Macht's gut. Bis Sonntag. Tschüss.
Gute Nacht.
Gute Nacht, bis Sonntag.
Gute Nacht miteinander.
Schönen Abend miteinander. Gute Nacht.